Rot-Rot-Grün ist eine gute Antwort auf drängende Fragen unserer Zeit.
Für Leben in guter Gemeinschaft.
Wer morgens miteinander betet, gerade in den Parlamenten, der geht auch in der Debatte am Tag anders miteinander um.
Wir müssen unsere großartige Identität endlich wieder.
Wir wollen, dass dieser Konflikt möglichst schnell beseitigt wird und beendet wird. Da hat Russland natürlich auch eine zentrale Verantwortung.
Klimaschutz und Klimaschutz.
Guten Abend. Hi Frank, hi Philipp.
Hallo Jenny, hallo Philipp.
Guten Tag.
Philipp hat im Vorgespräch mir gerade gratuliert, dass Leipzig gestern 6:1 gewonnen hat gegen Wolfsburg.
Aha. Ach so, Fußball.
Ja.
Sowas geht an mir total vorbei.
Ja, Philipp fand das auch nicht so toll, weil er RB nicht mag.
Naja, aber also Wolfsburg ist ja jetzt auch nicht deutlich sympathischer, also ist mir da eigentlich egal. Also beide rausfliegen ging halt nicht, also einer musste weiterkommen.
Es ist halt der Pokal, um Frank aufzuklären. Da gibt's ein Spiel und der Gewinner kommt weiter in der Runde und der Verlierer.
Ah, okay. Ja, gut.
Nun, ich bin ja ganz begeistert, weil RB in letzter Zeit eher schlecht spielt für die Verhältnisse, die sie haben. Und dieses 6:1 ging runter wie Öl und deswegen freue ich mich ein bisschen.
Aber es ist im Grunde genommen ist es doch eigentlich, ich will nicht sagen, also eigentlich doch, ja, es ist eigentlich bedeutungslos, oder? Also im Sinne von.
Ich liebe es, mit Leuten zu sprechen, die Fußball, also denen Fußball überhaupt nichts gibt.
Kannst froh sein, dass du in München arbeitest und nicht in Frankfurt, sonst würdest du nächste Woche verprügelt werden.
Aha.
Ja, ich glaube, wenn man in Frankfurt sagt, ist doch nur Fußball, musst du die Beine in die Hand nehmen.
Also, nee, vor allem ist nur der Pokal, dass wir jetzt das Wort für einen drauf kriegt.
Also Fußball erlebe ich tatsächlich nur als überfüllte U-Bahn. Weil dort meine Arbeitsstelle ist sozusagen nur eine Station von der Arena entfernt. Und das ist immer wieder sozusagen überraschend für mich, wenn man dann sieht, ach scheiße, heute ist wieder Fußball und es ist wieder alles voll dort. So erlebe ich Fußball.
Als Belastung für deine stressfreie öffentliche Verkehrsmittelerlebnisse, ja?
Es ist halt, ja gut, ja, ich sag mal so, Belastung, es ist halt voll. Ne? Aber ob das jetzt Fußballleute sind oder die Studenten von der TU München, die da irgendwie in der Außenstelle sozusagen sind, das ist mir im Grunde genommen egal. Aber es ist halt nur sozusagen so erlebe ich das halt.
Gut.
Worüber wollen wir sprechen?
Also ich dachte, wir reden jetzt noch 2 Stunden über Fußball, vor allem mit dir, Frank.
Genau.
Nee.
Ahnungslos genug bin ich ja.
Das ist die beste Voraussetzung, pseudowissenschaftlich über Fußball zu reden. Keine Ahnung haben. Es gibt ja 80 Millionen Bundestrainer, weißt du doch.
Genau.
Nee, ich dachte, wir machen jetzt für längere Zeit hier das Wahllokal tatsächlich zu. Und machen nochmal eine spontane kurze Folge jetzt nach der Thüringenwahl. Und fragen mal, Philipp, wie war denn der Abend so für dich? Hast du es überlebt? Fandest du es okay? Warst du überrascht?
Also ich spreche noch mit euch, also überlebt haben muss ich es ja irgendwie. Überraschend war es, wenn man sich die Umfragen vorher angeguckt hat, eher nicht. Dass es so knapp bei den Grünen wurde, das würde ich vielleicht noch sagen, hätte ich so nicht erwartet. Ansonsten, weiß nicht.
Naja,
es gibt 5 Dumme zu viele, die FDP gewählt haben und ja.
Naja, diese 5 Leute sind ja wahrscheinlich in deiner Wurfnähe. Irgendjemand in deiner Umgebung hat sicherlich bei der FDP ein Kreuzchen gemacht. Übrigens, heute kam raus, dass die FDP mittlerweile 4 Stimmen verloren hat, wa? Und jetzt ist sie praktisch nur noch eine Stimme über dem Durst.
Das habe ich noch nicht mitgekriegt.
Ja, es gibt ja diese Nachzählung, weil es am Wahlabend ist ja eher so eine Art pauschales Ergebnis. Das ist ja die Umfrage, die gemacht wird, wenn die Leute aus ihrem Wahllokal rauskommen. Um 18 Uhr sind ja die Auszählungen in den Wahllokalen noch längst nicht fertig. Das dauert ja eine Weile, weil um 18 Uhr machen die Wahllokale zu und dann wird erst offiziell gezählt. Und nun ja, im Laufe des Abends trollern so die Auszählungen ein. Und deswegen war dann dieses knappe Ergebnis auch im Laufe des Wahlabends mit den 5 Stimmen über den Durst für die FDP. Und jetzt hat man sich wahrscheinlich die strittigen Wahlunterlagen nochmal angeguckt, also vielleicht auch ein paar Brieffehler. Und in Weimar, sind irgendwie dann 4 Stimmen abhanden gekommen.
Ja, mal sehen. Also das wäre echt interessant. Also wenn die jetzt doch wieder draußen wären. Aber ich habe keine Ahnung, was das dann am Ende bedeutet.
Naja, das bedeutet, dass die Linken, also die Stimmen, die Sitze im Landtag würden sich dann auf die anderen Parteien verteilen. Und ja, hauptsächlich die Linke würde mehr Stimmen bekommen. Aber mehrheitlich würde sich da wirklich nicht viel ändern. Also für Rot-Rot-Grün würde es nicht reichen.
Ja, das würde bedeuten, dass wir alle mal bei Instagram Herrn Lindner folgen müssten, um dann zu sehen, wie das Lächeln immer weiter runtergeht.
Christian Lindner.
Ich habe keine Ahnung. Also ich fand es halt auch. Ja, ich bin noch da.
Ich hatte gerade die Verbindung verloren.
Ah, okay. Nee, ich fand es halt spannend, wie der, ich sag mal so, der Bodo Ramelow, der hat ja da irgendwie so für mich eigentlich so nach dem Motto, ja, ich bin halt der Ministerpräsident und zufälligerweise bin ich halt in der Partei, ne? Könnte auch eine andere sein, so habe ich das wahrgenommen. Und dass dann der CDU-Mensch dann noch irgendwie so nach dem Motto, naja gut, im Grunde genommen ist das ja hier so eine Art SPD, mit der wir es hier zu tun haben, also verstehe ich nicht, warum wir jetzt mit denen nicht eine gewisse Verabredung treffen können. Und wie er dann sozusagen zurückgepfiffen wurde, erst von seinen Berliner Leuten und dann noch von den eigenen Leuten. Hm. Da muss man mal gucken, was draus wird. Also das wusste ich auch nicht, dass die Thüringer Verfassung das irgendwie so hergibt, dass du quasi da ewig ein Ministerpräsident sein kannst. Also dass es da keine so eine Regelung gibt im Sinne von, also irgendwie nach 8 Wochen möchte das mal irgendwie geregelt sein. Das ist schon interessant. Also mal sehen, was draus wird.
Ja, das ist echt cool, wenn man sich überlegt, dass wir so viele verschiedene Landesverfassungen haben, die das hergeben, weil in Brandenburg musst du eine bestimmte Anzahl an Monaten nach der Wahl tatsächlich einen Ministerpräsidenten gewählt haben oder eine vernünftige Regierung. Sonst gibt es automatisch Neuwahlen.
Ah, okay.
Und das
gewissen Zwang.
Ja, und das in Thüringen ist natürlich interessant. Weil gerade für Thüringen wäre jetzt so eine Regelung wie in Brandenburg echt stressig.
Ja, auf der anderen Seite sage ich mir, mein Gott, dann ist es eben so, ne? Dann regiert er halt weiter und das wäre, sage ich mal, dann auch der Punkt vielleicht auch für das Parlament dann zu sagen, pass mal auf, also wir machen hier mal einen echten Unterschied zwischen Regierung und Parlament und wenn die Regierung was haben will, dann muss sie uns halt überzeugen, ne? Mhm. Also dass man eben nicht mehr diese, wie soll ich sagen, also dieses Durchregieren sozusagen hat, ne? Also wo schon alles klar ist und wir können ja nicht anders, sondern da hat jede Partei hat sozusagen, wäre in der Lage, das eigene Profil zu behalten und dann eben muss man sich halt so ein bisschen was überlegen, ne? Wie man sich eben Mehrheiten organisiert und vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, wieder, sag ich mal, auch, ja, ist interessant zu gestalten, sag ich jetzt mal, ne? Also sich wirklich auch mal über Argumente auszutauschen und nicht einfach so, zack, wir sind hier Koalition und arbeiten hier so ein bisschen wie so eine Art Otto-Katalog, sprich Koalitionsvertrag ab. Ne? Ja, mal sehen, also finde ich spannend.
Also den Parlamentarismus, den wir haben, der gibt natürlich nicht her, was es jetzt bräuchte. Und zwar Abgeordnete, die tatsächlich dieses Selbstverständnis haben als Abgeordnete, dass das Parlament das Sagen hat und nicht die Regierung und dass die Fraktion ihnen nicht zwangsweise immer alles vorschreiben kann. So funktioniert das ja bei uns immer. Es gibt einen Fraktionszwang und die Abgeordneten lassen sich im Großen und Ganzen sagen, was sie zu tun haben. Auch wenn es offiziell ja diese, diese Trennung gibt, dass man einem Abgeordneten nicht vorschreiben darf, was er zu tun und zu lassen hat, dass er nur seinem eigenen Wissen verpflichtet ist. Aber ja, also vor allem, wenn du jetzt zunehmend hast, solche Fälle hast wie in Thüringen mit wahrscheinlich Minderheitsregierung, dann muss sich der eine oder andere Abgeordnete mal Gedanken machen.
Ja, also mit diesen Minderheitsregierungen, ich weiß nicht, also das hatten wir ja schon in Sachsen-Anhalt in den 90ern gehabt. Also, und ich glaube, Sachsen-Anhalt lässt sich auch noch auf der Landkarte auffinden. Also,
Sie sind nicht untergegangen.
Sie sind nicht untergegangen, ja. Ach, schon, ist schon interessant. Also, auch die, also, wenn man jetzt nochmal drüber nachdenkt, oder wenn ich jetzt drüber nachdenke, so nach dem Motto, was habe ich denn jetzt während der Zeit, die wir hier so miteinander gesprochen haben, über Thüringen gelernt, dann ist es tatsächlich, also dass es sehr ländlich ist, also dass das noch viel krasser ist, so die Unterschiede, also sozusagen Stadtbevölkerung zur Landbevölkerung.
Und dass die Stadtbevölkerung ist ja nicht besonders groß, also selbst die Städte sind sonderlich groß.
Ne, also dass das sozusagen, also das ist ja das Interessante, also dass da sozusagen die Kleinstaaterei von vor, was weiß ich, 150 Jahren, dass das noch so sozusagen durchdrückt, ne? Also dass sich das so lange hält, ne? Auf der einen Seite finde ich es gar nicht so schlecht, ne? Also es verteilt sich alles so ein bisschen in der Fläche, auf der anderen Seite ist es schon, bereitet das auch gewisse Schwierigkeiten.
Was sagst du, Philipp?
Ich verstehe nicht, was Frank mit Kleinstaaterei meint, aber ansonsten.
Naja, Thüringen gibt es ja, also das als staatliches Gebilde gibt es erst seit kurzer Zeit. Und vorher waren das ja alles so Fürstentümer und so kleinere, also im Vergleich zu so kleinere, doch Fürstentümer und so weiter. Ne? Also das sieht man ja schon anhand der Anzahl der Theater, die es da mal gab und so weiter und so fort. Das meine ich, ne? Und dass sich dieses halt. Diese Kleinteiligkeit so lange erhalten hat. Also das ist schon bemerkenswert.
Das stimmt ja jetzt so nicht. Also der Großteil von Thüringen hat einfach zu Sachsen früher gehört und das war schon eins der größeren Fürstentümer, was es so im Heiligen Römischen Reich damals gab.
Ja, stimmt, die Wettiner kommen dort her.
Nee, Wettin ist Anhalt.
Oh Gott.
Wir sollten jetzt nicht ins Historische abdriften, sonst machen wir uns noch unglaubwürdiger hier.
Ach, warum? Das wird total spannend. Nee, also tatsächlich irgendwie, ich glaube, es gab früher zwei freie Städte in Thüringen, Mühlhausen und Nordhausen, beides in Nordthüringen. Und so von der Fläche her war fast alles Sachsen.
Echt? Naja.
Also, ja, es gibt noch ein paar Ausnahmen. So Erfurt hat früher zu Mainz gehört zum Beispiel, sehr lustig.
Ja, also auch die Orientierung des Westens so nach Hessen und so weiter, ne, das ist ja auch, also das war für mich zumindest, also diese sozusagen eigentlich so, ne, Thüringen, unbekanntes Land und jetzt weiß man schon ein bisschen mehr und das war so für mich eigentlich das Interessante. Und das andere, was vielleicht noch, sag ich mal, auch bemerkenswert ist, das hatte ich irgendwann anders schon mal gesagt, dass wenn man sich durch diese, also wenn man sich selber ernst nimmt als Wähler und sagt, ja gut, ich habe jetzt hier einen Auftrag, ich muss hier eine Wahl treffen, dass das ja also ernsthafterweise ja also ziemlich aufwendig ist. Ich will nicht sagen, dass es schwer ist, aber aufwendig, sich dort durch diese Wahlprogramme dort zu tanken und dann nochmal zu überlegen, was ist denn überhaupt hier und was möchte ich und das ist schon, also das war für mich das Überraschende.
Fühlst du dich als Wähler überhaupt ernst genommen nach dem Konsumieren der Wahlprogramme oder? Also gibt es einen Grad an Ernsthaftigkeit bei den Parteien oder hat man manchmal das Gefühl, und das hatte ich echt, vor allem in Brandenburg, warum tut ihr mir das an? Ja, warum schreibt ihr das überhaupt auf? Wenn ihr es lassen würdet, würde ich es euch noch wenigstens abkaufen, aber warum schreibt ihr wenigstens, also ich wiederhole es gerne nochmal, ich habe manchmal das Gefühl, sie schreiben es nur auf, weil sie es müssen. haben aber keine Ideen und dann ist es fast schon eine Beleidigung, das als Wahlprogramm lesen zu müssen als angehender Wähler. Also bei manchen Parteien.
Ja, also wie würde ich das nennen? Also das gibt's tatsächlich. Also so dieses so nach dem Motto, ja, wir müssen jetzt hier irgendwas machen. Und was ich aber dann so, was man oft so gesehen hat, das war so dieses, naja, wir müssen jetzt noch was für die So-und-So-Gruppe noch reinschreiben. Also das hat man richtig gesehen. Also so, wo du dann sagst, naja gut, also mag zwar alles hinhauen, aber so richtig, so rund ist das, ist es nicht. Und was ich halt auch so, ja gut, also auch wieder interessant fand, ist dann aus diesem Wahlprogramm, da spricht da so ein bisschen auch das Selbstverständnis raus. Ne? Also wo du dann sagst, also was weiß ich, die Grünen zum Beispiel, die haben ja alles sozusagen Umwelt, Klima und aus diesem Gedanken heraus haben sie sozusagen alles entwickelt. Ne? Bei den Linken, da war es ein bisschen anders. Die haben so ein bisschen vom Menschen her gedacht. Ne? Währenddessen die CDU, zumindest die Sächsische, gesagt hat, also wir verwalten hier für euch das Land. Und sozusagen aus dieser, sozusagen, ja, wie soll ich sagen, aus der Regierungssicht, herrschenden Sicht, haben sie dann, also das war schon so. Und ich glaube, dass diese Wahlprogramme, also bin ich jetzt mehr oder weniger davon überzeugt, dass das eher so ein Text nach innen gerichtet eigentlich ist und nicht nach außen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das wirklich, also ja, dafür sind die irgendwie, ja, so zumindest war das für mich, keine Ahnung. Philipp, wie ist denn das für dich gewesen mit diesem Wahlprogramm? Wie hast du die wahrgenommen?
Ein bisschen enttäuschend.
War es das erste Mal, dass du Wahlprogramme so intensiv gelesen hast?
Ja.
Würdest du es nochmal machen?
Keine Ahnung.
Also jetzt mal ganz ehrlich, woran hast du deine Wahl festgemacht? Stand die schon eine Weile fest, fernab der Wahlprogramme, oder hat das irgendwas an deiner Entscheidung geändert? Du musst uns jetzt nicht sagen, was du gewählt hast, sondern so generell.
Nee, stand vorher nicht fest, aber ich will auch nicht sagen, dass es den ausschlaggebenden Punkt gegeben hat.
Also inhaltlich, nee. Was war es eher so Richtung Personen dann? Also ja, was würdest du sagen, was hat deinen Wahlentscheid am Ende dann beeinflusst?
Och, kann ich nicht sagen.
Schade. Ich will hier im politischen Beratungsbereich mal beruflich tätig sein, Philipp, und ich muss das jetzt mal wissen.
Also ich kann dir sagen, was es bei mir war. Also letztendlich, ja, was war es denn eigentlich? Das Wahlprogramm hat sicherlich einen Einfluss gehabt, also so von den, aber mehr von der Haltungsseite, nicht von den Inhalten, ne, sondern von der Haltung, wo ich sage, okay, also damit kann ich mich irgendwie anfreunden, mit so einer Art zu denken oder so, ne? Das war es eigentlich im Grunde genommen. Und dann hat man, na klar, dann diese Persönlichkeitsgeschichten, wo du dann einfach mal so drüber guckst und sagst, okay, was sind das überhaupt für Menschen, die da zur Wahl stehen? Also und da geht es tatsächlich, also so dumm, wie das eigentlich klingt, aber da ging es tatsächlich nach Nase. Also wenn jemand unsympathisch auf dem Foto aussah, dann war es mir unmöglich. Also total pervers eigentlich, also was ist pervers, aber total komisch eigentlich, weil man ja immer sagt, ja, das ist also der informierte Wähler und so weiter, ne? Der orientiert sich hier an den Inhalten und nee, so ist es eben tatsächlich nicht. Also zumindest nicht bei mir.
Das hätte mich jetzt auch schwer überrascht. Um ehrlich zu sein, das Wahlprogramm soll ja auch nur Hilfestellung geben. Ich glaube kaum, dass es noch irgendjemanden gibt in Deutschland, der aufgrund von Wahlprogrammen überhaupt eine endgültige Entscheidung trifft. Dafür ist das Ganze, also dafür ist Politik an sich viel zu kompliziert. Da kommt halt sehr viel Emotionen auch dazu. Und dann hängt viel damit zusammen, ob du die Personen, die antreten, auch sympathisch findest oder nicht. Also man muss sich ja nichts vormachen. Kein Wähler fällt eine wirklich rationale Entscheidung. Mit Abwägen und Fakten und allem drum und dran. Emotionen spielen immer eine Rolle.
Naja, weil das Problem ist ja tatsächlich eben auch, dass der Kompromiss fängt ja schon an bei der Wahl, die man trifft, weil es gibt in jedem Wahlprogramm gibt es irgendwelche Themen, wo man sagt, okay, die wählst du jetzt halt mit, ne, aber du bist jetzt eigentlich, möchtest es eigentlich gar nicht, ne? Und das ist halt so, das ist im Grunde genommen das Schwierige. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, also diese Widersprüche, die sind halt da drin und dann muss man sich halt überlegen, also und vor allem das Ding ist ja, dass in diesem Wahlprogramm ja nur Bekanntes abgehandelt wird. Da wird ja nicht, und jetzt wissen wir ja, dass es auch während so einer Legislaturperiode eben Unbekanntes eben auftritt, was weiß ich, irgendwas, ne? Oder Hochwasser oder irgendwas, ne? Also sowas Vergleichbares, es fällt vom Himmel oder kommt aus der Erde irgendwie und das muss irgendwie jetzt irgendwie was gemacht werden und dann kommt es ja eben auf Haltung an, die diese Leute, die man da gewählt hat, irgendwie sozusagen haben. Und das ist dann aus meiner Sicht dann schon, wo du sagst, also keine Ahnung, wie würde man das bezeichnen? Wahrscheinlich würde man das als Vertrauen, ne? Wem vertraue ich so, ne? Und das ist eigentlich schon, also ja, also mit diesem ganzen Wahlzeug ist schon komisch, also weil das ja jetzt so, ich bin ja, wie gesagt, jetzt eigentlich zum ersten Mal wieder seit 20 Jahren mal wieder bei einer Wahl gewesen. Ja doch. Weil sonst war ich immer überzeugter Nichtwähler.
Oh, darüber müssen wir mal extra sprechen.
Naja, ich habe ja hier Kinder im Haus und deswegen habe ich gesagt, komm, wir setzen uns zusammen und wir machen das. Mir ist es im Grunde genommen egal.
Du hast dein Familienwahlrecht wahrgenommen, auch für deine Kinder, das ist sehr gut.
Naja, der Große ist jetzt 15 und der wollte halt unbedingt wählen und ich sage, naja komm, dann muss ich mich jetzt halt doch damit auseinandersetzen und deswegen auch mit den Wahlprogrammen hier und so weiter und dann haben wir uns da halt da mal so ein bisschen besprochen und dann haben wir zu was gefunden, wo wir beide damit leben können und sagen, okay, aber im Grundsatz ja, also deswegen war das mal so sozusagen auch für mich nochmal interessant, als jemand, der zwar sich für solche Themen interessiert, aber nicht für Parteipolitik, dann nochmal mit diesem Wahlprogramm da auseinanderzusetzen. Naja.
Philipp, was erwartest du, wie lange bis zu den nächsten Neuwahlen?
5 Jahre.
Gut. Falls es nicht 5 Jahre dauert, kommst du frühzeitig zu uns und erzählst uns die neuen Wahlprogramme?
Kommt drauf an, wie lange es jetzt noch dauert bis zur nächsten Wahl und ob sie wirklich Zeit haben, was Neues zu schreiben.
Also ich denke mal, clever genug war Bodo Ramelow, ja, indem er diesen Haushalt aufgestellt hat fürs nächste Jahr. Also das nächste Jahr stehen sie auf alle Fälle durch. Das ist ja immer der Dreh- und Angelpunkt, an den diese Minderheitsregierungen oder Regierungen mit eher weniger Rückhalt im Parlament dann am ehesten scheitern, einen vernünftigen Haushalt aufzustellen. Hm. Und diese Hürde haben sie ja schon genommen, indem sie sozusagen im letzten Jahr den Haushalt für 2 Jahre verabschiedet haben, sodass sie auch durchregieren können.
Ja, ja, ich habe auch irgendwie gelesen, ich weiß gar nicht, wo es war, dass im Grunde genommen jetzt man sich ja um solche Themen kümmern könnte, wo man eh 2/3 Mehrheiten braucht, um die Verfassung noch mal ein bisschen aufzuräumen oder andere Sachen, so ein bisschen sowas Übergeordnetes, ne? Wo immer Kompromissfindung und so weiter mit weiteren Partnern noch, wo ich sage, na gut, vielleicht auch gar keine so eine schlechte Idee, dass man sich sozusagen immer wieder dazu austauschen muss. Und grundsätzlich, ich meine, klar, also ich sag mal so, die letzten 5 Jahre haben ja nur gezeigt, dass die Linke in Thüringen nur eben keinen real existierenden Sozialismus eingeführt hat und so weiter und so fort. Und
Kommunismus also, auch nicht, so wie es die CDU behauptet.
Und das ist so eine gewisse, wie soll ich sagen, also so einen gewissen Realitätsdruck gibt es ja dann, das, ne, also dass solche, sag ich mal, Revolutionen ausgeschlossen sind. Deswegen mal sehen, also wie sich das dort noch entwickelt. Und so wie es aussieht, haben wir ja in Sachsen jetzt auch bald eine neue Regierung mit Schwarz, Rot und Grün.
Ja. Wir haben auch schon Kenia-Koalitionsvertrag. Der muss noch von der Basis dann jeweils verabschiedet werden, beziehungsweise von den Parteivorständen.
Und mal sehen, also was. Also ich weiß gar nicht, war das jetzt nur Sondierung oder war, ja, ich glaube, das war Sondierung und dann geht's noch mal irgendwie, also noch, es dauert noch ein bisschen, aber so grundsätzlich ist man sich wohl schon einig und jetzt müssen halt noch die Kästchen so ein bisschen ausgemalt werden und noch ein schickes Deckblatt entworfen und dann geht's wahrscheinlich dann auch gleich los, also. Aber es ist schon echt interessant, also dass auch in Thüringen die SPD so derartig unter die Räder gekommen ist, ne, also.
Das überrascht dich wirklich?
Nee, also in dem Sinne ist es nicht überraschend, aber das ist tatsächlich also wirklich wie weggelöscht. Also richtig unsichtbar geworden eigentlich, ne? Also und mit den Grünen, naja gut, mit den Grünen, das hätte man eigentlich sehen können, über die Stadt-Land-Verteilung. Und also Stadt-Land und dann nochmal die Demografie dazu, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so unerklärlich. Das hat man ja schon in Sachsen und auch in Brandenburg gesehen, ne? Also dass sozusagen die Grünen ja dort, wo städtische Wohnbevölkerung ist, dort ist es richtig grün und je ländlicher das wird, umso nicht grüner wird es, ne?
Aber ich bilde mir das ein, Frank, wurde mir in einem Kommentar attestiert. Dieses Stadt gegen Land bilde ich mir ein.
Ach, das ist doch. Naja, das Dumme mit dem Stadt gegen Land ist, sag ich mal, dass wenn man sich, also ich hier für Sachsen gibt es ja diesen Demografiemonitor, wo man so ein bisschen rumspielen kann. Und das Dumme ist noch, oder das, was einem sozusagen da so ein bisschen vielleicht sogar den Blick verstellt, ist, dass zufälligerweise auf dem Land die Wohnbevölkerung auch älter ist. So dass man das vielleicht gar nicht mehr so richtig sehen kann. Ne? Also wie ist denn das jetzt überhaupt? Aber grundsätzlich würde ich das mir jetzt mal nicht in Abrede stellen. Also dass es so ist. Naja, also das und ich finde es halt interessant, jetzt, also wie ich meine, dieser demografische Druck, der wird ja immer schärfer. Und wie jetzt in den einzelnen Ländern darauf, sage ich mal, unterschiedlich auch reagiert wird, ne? Also ob man es so laufen lässt oder was man nun damit macht, also Thüringen und Sachsen mit einer traditionell halt mit ihren Maschinenbau und so weiter und so fort, ne? Brandenburg nur eben tatsächlich richtig sozusagen landwirtschaftlich geprägt, sage ich jetzt mal, ne? mit so ein bisschen Inseln, aber im Grunde genommen, und das ist mal interessant zu beobachten, wie das, also jetzt wird's ja langsam dringend, ne? Also das ist ja so
langsam. Also wenn man sich mal die Wahlprogramme wirklich von Thüringen anguckt, da spürt man eigentlich richtig, wie schlimm es sein muss. Vor allem bezüglich auch der Verwaltung war ja klar rauszulesen, dass es da erhebliche Probleme gibt. Und dass man wirklich alles versucht in Richtung Lehrergewinnung, Polizisten, Ausbildung und also wirklich alle Ebenen. Du kriegst ja auch ein Problem, wenn der demografische Druck so durchschlägt, dass die öffentliche Verwaltung am Leben zu halten, die muss ja auch funktionieren, um staatliche Angebote zu machen.
Naja, und das ist eben das Interessante, weil ja alle drei Länder, die haben ja alle irgendwie so ein bisschen das gleiche Problem, ne? Also
bei Thüringen scheint es aber besonders akut zu sein.
Naja gut, Thüringen ist ja noch mal ein paar Kilometer dran, näher dran. Also und ich glaube, also der Philipp wird das besser wissen als ich. Also im Westen des Landes, an Hessen dran, da sagst du dir dann, weißt du was, also ich muss hier nicht sein als junger Mensch, ne? Dann bist du ganz schnell in Hessen. Und also währenddessen es schon noch mal eine größere Hürde ist, ob du jetzt sagst, ob ich bin jetzt in Cottbus oder und Umgebung und mache mich von dort auf. Ne? Also ich sag mal,
die
so
Entfernung
was,
ist schreckt ab.
Genau. Also das,
ja, nicht mal nur im Westen. Also tatsächlich weiß ich auch von vielen, die halt, also nach Berlin, was halt so halb zu Brandenburg dann gehört, wenn du da im Unterland wohnst. Oder die halt auch nach oder die auch nach Dresden und Leipzig gehen. Also
Naja, urbane Räume. Also
es gibt halt selbst in Ostdeutschland nochmal deutlich attraktivere Städte.
Mit Pull-Faktor.
Naja. Naja, vor allen Dingen, also wenn man sich's überlegt, also so die Anbindung jetzt auch an die großen Räume, also das ist halt klar, von Erfurt, da kannst du jetzt, keine Ahnung, wie lange das jetzt wirklich dauert, ne? Also aber eine halbe Stunde in Leipzig sein mit dem Zug, ne, wenn du das möchtest, und ich, keine Ahnung, von Leipzig fährst du nach Berlin vielleicht auch noch anderthalb Stunden. Also da, ja, gibt es doch jetzt ICE diese
vielleicht.
Mit dem ICE, ja, ja. Also ich bin jetzt tatsächlich jetzt schon zweimal diese neue Strecke da gefahren. Also es ist wirklich rasend schnell, ne? Also 1-2 fix und du bist im Grunde genommen da, ne? Das ist schon nicht schlecht, aber ICE, klar, das ist halt eine Fernverbindung und die nützt dir, wenn du auf dem Land wohnst, gerade mal nix, ne? Das stimmt schon. Aber das wird halt echt interessant, wie sich die Länder da unterschiedlich da, also das irgendwie versuchen zu klären. Also ob man dann sagt, pass mal auf, also wir lassen es einfach laufen, es ist eh alles schon egal. Wobei ich jetzt tatsächlich nicht wirklich glaube, also was. Also
kein anständiger Demokrat, und das hat man bei Ramelow auch gesehen, würde das sich erlauben können. Also wirklich, wenn du auch nur einen Hauch an Verantwortungsgefühl hast gegenüber deinen Bürgern und der Demokratie, würdest du nicht sagen, ach, ist egal.
Also hier in Sachsen hat man tatsächlich, also das war in den 90ern, da ist das also richtig durchgezogen worden. Da hat man gesagt, wir lassen jetzt Räume sterben.
Ja, und was daraus geworden ist, sehen wir ja jetzt.
Genau, und das ist also, das war aber sozusagen, ich will nicht, also Notwehr war es auf keinen Fall, aber das war so, also man dachte, es ist ein kalkuliertes Risiko, weil man einfach sagt, na gut, also sozusagen, um Dörfer mit 3 Einwohnern, die lassen wir einfach sterben. Das Dumme ist halt nur, dass dort halt Leute sich dann ansiedeln, die eben diese Abwesenheit von Staat, also durchaus dann eben auch zu schätzen wissen. Ne? Das ist das eine. Und das andere ist dann, das wird nochmal interessant werden. Also wenn wir jetzt sozusagen, jetzt ist die große Veränderungswelle, irgendwann ist mal diese große Sterbewelle. Das heißt, da werden tatsächlich auch Immobilien und so weiter vererbt, was dann damit wird. Also ob wir dann sehen werden, dass das
also Landstriche tatsächlich. Also wenn du es dir nicht leisten kannst, dann freut sich der Staat. Es gibt Leute, die schlagen natürlich dieses Erbe vor allem im ländlichen Raum aus, weil Erbe im ländlichen Raum, da wo Immobilien tatsächlich nichts wert sind, weil da keiner wohnen will, und das hat dann hauptsächlich mit Kosten zu tun, du musst das Erbe bezahlen, es gibt ja Erbschaftssteuer und du musst es ausräumen oder betreiben beziehungsweise sich drum kümmern, und das kostet alles Geld, und wenn du dann irgendwo im Westen vielleicht ansässig bist oder dein eigenes Häuschen oder Wohnung woanders hast, dann willst du das nicht, dann schlägst du das Erbe aus und am Ende fällt es an den Staat.
Ja, genau.
Dann kommt das, weil der Staat kümmert sich auch nicht drum.
Und die Frage ist ja tatsächlich, also passiert das wirklich oder ist dann sozusagen, kommen dann die Leute, ich will nicht sagen in Heerscharen, aber kommen die sozusagen aufgrund dieser Erbgeschichte, kommen die zurück, ne? Also und nutzen das dann um, also im Sinne von, das ist dann eben das Wochenendhaus oder irgendwie sowas, ne? Also
also ich kann dir sagen, wenn Wessis kommen und denken, die hier ist was zu holen, dann kommen sie auch. Nur das Problem ist, sie kümmern sich dann halt nicht drum, ja? Was sollst du, wenn du irgendwo in Aachen oder Köln oder Frankfurt am Main lebst? Da denkst du dir, so ein Häuschen ist was wert, weil es ist ja in Frankfurt sehr viel wert. Kommst du hier aufs flache Land in die Uckermark und denkst, dieses Haus muss 500.000 Euro wert sein. Bist in einer Erbengemeinschaft mit Verwandten aus dem Osten und willst das irgendwie verkaufen zu einem unrealistischen Preis. Und dann wird das ewig nicht verkauft. Und dann wirst du das nicht los. Und dann gibt es nur Streitereien. Also davon gibt es sehr, sehr viele Fälle hier.
Ja, das Bemerkenswerte, was ich mal so erlebt habe, also da war ich ja wirklich, also man kann sagen, schockiert. Ich bin aus Gründen, in Sachsen-Anhalt gibt es so in der Nähe von Dessau, das ist so ein Dorf, Vockerode, Da stand mal ein Kohlekraftwerk. Mhm. Und da sind wir abends durchgefahren, weil wir nach, wie heißt denn dieser Ort? Da gibt es so ein bekanntes Schloss und der Wörlitz, genau. Da sind wir irgendwie da hinten da lang gefahren und da war wirklich tatsächlich abends stockfinster und dann sind wir am Tag dort nochmal lang gefahren und da war also blinde, verdreckte Scheiben und so weiter im Dorf, also man, ich will nicht sagen ausgestorben, da haben schon noch Leute gewohnt, aber zum großen Teil, das hast du eben gesehen, da hatten die Leute schon nicht mehr Lust gehabt, diese Häuser da abzureißen und so weiter. Und das ist halt die Frage, ob sich das nochmal wieder, also weiter fortsetzt oder so, ne? Oder ob es dann tatsächlich so eine Art, so nach dem Motto, also es gibt ja immer mal wieder, ne, dass dann Leute in Gegenden kommen, wo es an sich günstig ist und die dann sozusagen auf wundersame Weise, niemand weiß warum, dass es die dann wieder bevölkert, ne? Also das ist mal.
Also da schlägt jetzt mein voller Pessimismus durch mit der Erfahrung, die ich mittlerweile im Bereich der Bewertung habe bezüglich Erbschaft und Schenkung. Die kommen, wenn sie denken, dass was zu holen ist. Und wenn sie merken, dass nichts zu holen ist, sind sie wieder weg. Und dann stehen diese Häuser und verfallen.
Ja.
Und um ehrlich zu sein, ich erwarte nichts. Ich erwarte nicht, dass die Leute großartig das Erbe antreten, geschweige denn, dass sie da wieder einziehen und das mit Leben füllen. Ganz im Gegenteil.
Ja, und das ist ja das, was wir eigentlich gar nicht so richtig in diesen Wahlprogrammen auch gelesen haben, ne? Also so dieses Abmoderierende, so nach dem Motto, wir wissen, das wird hier nichts mehr, ne? Und wir machen jetzt sozusagen geordneten Rückzug. Ne? Also darüber haben wir ja nichts gelesen.
Ja, wie gesagt, wie willst du das denn auch in ein Wahlprogramm schreiben? Jeder AfD-Politiker würde sich aufbäumen und also
ja, und die, das Entsetzen deiner Wähler wohnen halt dann in den Gegenden, die wo du sagst, nö, hier machen wir nichts mehr. 80%. Du hast halt nicht wie in Sachsen Großstädte, wo du sagen kannst, denn zumindest da, sondern es gibt es halt hier einfach nicht. Du kannst sagen, den ländlichen Raum, den lassen wir halt verkümmern, weil Thüringen ist fast nur ländlicher Raum. Da kannst du sagen, wir können auch das ganze Bundesland aufgeben und das kannst du natürlich, wenn du in dem Bundesland irgendwie politisch was machen willst, ist das Quatsch.
Naja, also Hintergrund ist ja, dass ich mir so überlegt habe, es gibt ja Länder, zum Beispiel Kanada, da ist ja das ganze Land so, ne? Also da ist das ganze Land ländlich und da wohnen halt, sag ich mal, die Leute, die nicht in Städten wohnen, ja auch irgendwie sehr, sehr, sag ich mal, verteilt in der Landschaft. Und
aber in Kanada wohnen halt über 50% in den großen Städten, also es ist genau nicht so.
Ne? Also, ja, aber die im Land wohnen, die sind halt, sag ich mal, also
ja, aber die erwarten auch nicht großartig noch eine Versorgung. Und das Problem ist doch, dass die Menschen im ländlichen Raum in Thüringen, Sachsen und Brandenburg das mal anders erlebt haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, genau, vor allem wohnen die in Kanada halt nicht in Städten, die vor 20 Jahren mal 50% größer waren und wo es noch, weiß nicht, einen Arzt gab oder also einen Spezialisten
Konsum
oder mehr Einkaufsmöglichkeiten oder weiß ich was, sondern das hatten sie alles mal und das gibt's halt jetzt nicht mehr.
Ja, genau. Und das ist ja eben das, wo ich sage, also sozusagen, dass sich niemand Gedanken darüber macht. Also man kann das ja nochmal ein bisschen anders, also nochmal eine Ebene höher ziehen. Auf der einen Seite haben wir das mit dem Klimathema zu tun, ne? Und da wird ja gesagt, also Moment, also du musst jetzt hier ein bisschen verzichten auf Konsum und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite haben wir dieses sozusagen Demografie-Thema, wo man dieses, ich muss ja mal so ein bisschen verzichten, wo man das üben könnte, ne? Indem man sagt, pass mal auf, wir machen jetzt hier nicht hier überall und so weiter oder, ne? Keine Ahnung, habe ich auch selber, muss ich ehrlich sagen, keine Idee, wie das aussehen könnte, aber man könnte es ja an diesem Beispiel lernen, wie funktioniert Verzicht. Und dass das so ein bisschen, ich verstehe schon, dass es schwierig ist, ja?
Aber die Frage läuft ist
das
jetzt
schon seit Jahren.
Ja.
Also ich meine, du glaubst die Leute, doch nicht wirklich, dass die Leute in Thüringen nicht schon seit 15 Jahren krass im Minus leben. Also schon auf alles Mögliche verzichten. Du kannst auch jetzt nicht sagen, uns geht's zwar schon scheiße, aber wir können jetzt lernen, wie man mit noch weniger leben kann.
Darf ich mal? Das Problem ist doch, im ländlichen Raum haben die Leute vor allem gespürt, dass sie auf viel verzichten. Von Bus über Einkauf im Konsum bis, weiß ich nicht, alles. Arzt ist auch weg, Treffpunkt ist nicht da, also irgendwas mit Pub oder Gaststätte und so ist alles weg. Job ist weg. Und das ist ja für die Leute schon Verzicht. Und ich verstehe die Argumentation von Fridays for Future, aber erzähl doch mal den Leuten im ländlichen Raum, dass sie noch mehr zu verzichten haben. Das verstehen sie doch gar nicht. Sie leben doch schon Verzicht.
Ja, genau, aber das ist ja so eine Art dummer Verzicht. Ja, also das ist ja
Verzicht. Das ist vor allem gezwungener Verzicht, der überhaupt keine Ordnung hat. Weil gleichzeitig hast du ja wachsende Städte. Also wirklich in einer Art und Weise, wie zum Beispiel in Berlin, dass du keine Wohnungen mehr findest und sowas alles.
Ich verstehe auch nicht, dass das dummer Verzicht sein soll, wenn du halt da geboren bist. Also du machst das ja nicht mit Absicht.
Nee.
Du suchst ja...
Du bist ja
zum Beispiel in Köln oder Frankfurt oder Berlin auch geboren. Und wenn du Glück hast, besitzen deine Eltern da ein Haus oder eine Wohnung. Und dann bist du ganz anders abgesichert und kannst dir in deiner Lebensrealität natürlich vorstellen, ach, ich könnte so viel verzichten, weil du deine Miete schon mal nicht bezahlen musst. Weißt du?
Ich habe das also insofern gemeint, dass also die dümmste Art sozusagen Verzicht zu lernen ist, auf Komfort zu verzichten. Also so rum war es ja gar nicht gemeint, sondern dass man sich tatsächlich mal ernsthaft Gedanken macht, wie man, also der Betriebswirtschaftler würde jetzt sagen, die Produktivität der Verwaltung zum Beispiel, wenn es ein Verwaltungsthema wäre, ne, aber das ist ja, es fängt dann mit Mobilität und was weiß ich, gibt's Ärzteversorgung und so weiter, dass man sich halt da mal tatsächlich mal so irgendwie so Gedanken darüber macht und das dann mal so ein bisschen durchexerziert. Und was ich so in den Wahlprogrammen gelesen habe, das ist irgendwie so ein bisschen so halb vorbeigeguckt am Problem.
Ja, aber also die Grünen haben das ja drin. Die wollen ja entsprechende Unterrichtsstunden auch im Bereich gesünder und vernünftiger konsumieren. Ja, dass du den Kindern schon beibringst, dass sie praktisch nicht übermäßig konsumieren, sondern dass sie Verzicht lernen in der Schule. Also so habe ich das verstanden. Also dass du einen...
Ich verstehe auch nicht, was du mit Produktivität meinst.
Frank meint, dass wir so generell als Gesellschaft nicht mehr so viel von den Ressourcen verbrauchen. Und das heißt, wir müssten natürlich irgendwie da lernen, weniger Arbeitsstunden, weniger Energieverschwendung in allen Bereichen. Oder die Arbeitsstunden aufteilen auf mehrere Leute. Also ich stelle mir das aber alles sehr schwierig vor.
Ja, eben. Also das ist mal das erste Ding ist ja erstmal zu sagen, okay, es ist schwierig. Und die nächste Frage ist ja, die man sich tatsächlich stellen könnte, wie könnte es gehen? So, und dieses wie könnte es gehen, fand ich zumindest, ist so halt irgendwie.
Wie willst du einen Drang? Also ich unterstelle jetzt wirklich nicht allen Menschen, dass sie großartig gierig sind. Aber die menschliche Natur, da bin ich sehr pessimistisch, ist nicht darauf ausgelegt, wie ein Mönch zu leben. Also wir sind Natur her einfach zu gierig. Nach allem Möglichen. Und das en masse in einer Gesellschaft umzusetzen. Ich werde ja immer daran kritisiert, dass ich einen bestimmten Vorschlag nicht mag und nicht gleichzeitig eine Lösung anbieten kann. Aber um ehrlich zu sein, mir fehlt wirklich die Kapazität, mir diese Lösung vorzustellen.
Ja, aber das ist ja, also grundsätzlich sehe ich das genauso. Also das ist ja das Problem und das auf der einen Seite jetzt richtig echt auf Komfort. Also und alles, was uns umgibt, hat ja irgendwie so ein bisschen auch, also ist ja eine Folge unseres Komfortanspruchs und so weiter. Aber worauf ja niemand Lust hat, ist, dass das Zeug zum Beispiel nach 2 Jahren kaputt geht, etc. pp. Also da gibt es schon so, wenn man allein nur an diesen Müll denkt und so weiter. Mhm. Und das andere ist ja tatsächlich, also in einer westlichen Gesellschaft.
Ich glaube, du verpasst dich da gerade ein bisschen.
Nee.
Doch, weil.
Also die Frage ist mal,
Du redest hier von Komfort und wenn du halt das guckst, was so in den Wahlprogrammen drin lag, da geht es nicht um Komfort. Also das ist kein Komfort, wenn du halt einmal am Tag, also mehr als einmal am Tag aus deinem Ort mit einem öffentlichen Verkehrsmittel rauskommst.
Ja, das ist Problem
auch kein Komfort, wenn du im Jahr 2025 endlich mal Internet haben willst. Und es ist halt auch kein Komfort, wenn du einen Arzt in der Nähe haben willst, sodass, wenn was passiert, du überlebst und nicht auf dem Weg verreckst. Also,
ja, aber Philipp, wenn das Klima kippt, hast du von dem auch nichts.
Nee, also Komfort darf man sich jetzt nicht so, nee, also Komfort darf man nicht mit Luxus verwechseln.
Nee, Frank, jetzt will ich das mal erklären. Das ist dieses Totschlagargument, das dann immer kommt. Also ich verstehe ganz genau, was Philipp meint. Man müsste ja erstmal definieren, was ist Komfort? Was darfst du welchen Leuten auf dem Land überhaupt noch anbieten? Weil es gibt ja mittlerweile Diskussionen, ihr könnt doch alle in die Stadt ziehen und dann ist das alles viel günstiger für weniger Leute im weniger Raum. Und gleichzeitig haben wir die Debatte von Fridays for Future, die dann einem immer sagt, also wir wollen aber nicht diese Debatte auf den Einzelnen runterbrechen. Weil das Gegenargument ist ja dann auch immer, na, du kannst doch auf deinen Komfort mit dem Fliegen verzichten. Ja. Und da wird mir zum Beispiel dann immer gesagt, naja, also diese Debatte wollen wir nicht führen, das ist ja jeder Einzelne, das bringt ja gar nichts. Das sind ja die großen Unternehmen und die Industrie und die sind die Bösen und die müssen sich umstellen. Ja, was denkt ihr denn in welcher, also leben wir in einer Welt, in der es keine Abnehmer gibt, in der es keine Verbraucher gibt? Natürlich ist der Einzelne hier das Problem und zwar in der Masse dann.
Und nee, wenn aber wir, das kannst du ja nicht, das ja, kannst du aber nicht politisch durchsetzen. Also du hast halt eine Leitwirkung von Politik und die musst du schon benutzen.
Ja, natürlich. Aber die wirkt dann halt auf den Einzelnen. Und dann müssen wir den einzelnen Personen auch sagen, Leute, ihr müsst euch einzeln einschränken. Und dann müssen wir uns auch Gedanken darüber machen, was schränken wir ein? Also geben wir jetzt komplett auf?
Ich finde auch den Ansatz richtig. Also zum Beispiel, wenn man jetzt mal das Beispiel Verkehr nimmt, dann brauchst du halt erstmal eine Politik, die dir einen öffentlichen Verkehr ermöglicht und dann kannst du auf dein einzelnes Auto verzichten.
Ja, natürlich, aber
jetzt schon auf dein Auto verzichten und nur mit dem Fahrrad fahren oder einmal am Tag aus deinem Dorf rauskommen, aber das ist dann halt so weit weg von jeder Lebenswirklichkeit, dass sich das natürlich keiner vorstellen kann. Natürlich musst du bei der Politik anfangen, die dir Möglichkeiten schaffen muss und dann kannst du auch als einzelner Bürger viel leichter diese Möglichkeiten nutzen und eben auf anderes verzichten.
Ja, natürlich, aber dazu muss ja auch erstmal die Infrastruktur gegeben werden und dann sind wir wieder bei der, Frage.
Deswegen gehen sie doch aber auf die Straße und werben für eine bessere Politik.
Die werben für eine bessere Politik, ist klar. Das verstehe ich ja auch alles. Nur die Sache ist, sie sagen, sofort Kohle abstellen und Autos reduzieren und, wisst ihr, was denn das zuerst?
Dass die Ziele sind.
Ja, das sind die Ziele, das verstehe ich ja alles. Nur das Problem ist, wir haben hier eine, worauf Frank vor allem hinaus will. Das ist ja jetzt meine Frage.
Worauf ich hinaus will?
Ja.
Also das Beispiel nochmal. Man ist an dem Beispiel Verkehr, ne? Also Mobilität, dann ist ja nicht das Ziel, ich möchte Flugzeug fliegen, sondern ich möchte von A nach B. Hm. Ja. So, und wenn man sich jetzt, da bin ich genau das, würde ich es auch so sehen wie der Philipp, dass man dann sagt, pass mal auf, also die Leute wollen ja jetzt nicht, die wollen doch von A nach B. Da muss man gucken, wo sind die Leute, wo wollen sie hin? Und dann muss man dann sagen, tatsächlich, also okay, Ressourceneffizienz, das heißt, ein Auto steht für 22 Stunden am Tag, steht es halt rum, das möchten wir nicht mehr, das ist nicht effizient. Also müssen wir jetzt irgendwie gucken, dass man mit öffentlichem Personennahverkehr solche Themen zum Beispiel erschlägt. So, und dann, wenn man sich fragt, dann ist ja die Anschlussfrage, wie macht man das? Was brauche ich denn dazu? Ne? So kochrezeptmäßig. Ne? So, und dann kommt man dann irgendwie drauf, also da müssen erstmal so Straßen vielleicht hin, da müssen vielleicht sogar Bahnlinien neu und so. Und so kommt das dann. Und ich glaube, das, was der Philipp, also ich habe mich mit dem Fridays for Future jetzt gar nicht so im Detail so beschäftigt, aber wenn ich mir das so anhöre, dann ist das so ein bisschen so, dass sie den so eine Art Realitätsdruck halt aufbauen wollen und sagen so, pass mal auf, wir ziehen jetzt hier mal einen Stecker von den Kohlekraftwerken. Und wenn wir da den Stecker gezogen haben, dann wird sich schon eine Lösung finden, die eben nicht Kohlestrom heißt, sondern anders. Das wird dann schon kommen, zwangsläufig. Ne? So, und das ist halt die Frage, wann kommt das? Also kommt das sozusagen, solange noch Strom in der Steckdose ist, oder kommt das, dauert das so lange, dass dann schon kein Strom aus der Steckdose ist? So, und dann kommen natürlich sofort dann Anschlussfragen, was passiert dann mit den Menschen, die dort irgendwie arbeiten und so weiter und so fort. Also das sind dann so, und dann wird es ja, wenn man sich dann damit beschäftigt, das ist ja das Schwierige eigentlich in der ganzen Angelegenheit, wird sehr schnell sehr wolkig. Ne? Und das ist halt so, dass wo ich sage, also da kommt dann auch Politik sehr schnell an, also ganz generell an ein Ende, ne? Und da muss man dann halt irgendwie
du kannst auch aber nicht von protestierenden Schülern verlangen, dass die auch den Lösungsweg direkt mitliefern.
Wir haben es ja hier mit Politikern zu tun. Wir haben es ja mit Politikern zu tun. Und das Beste, was Politikern passiert, ist, wenn Leute tatsächlich protestieren und sagen, wir haben eine Forderung. So, das Problem ist nur, jetzt stehen sie da und sagen, wir wollen das und das umgesetzt haben. Das heißt hier Pariser Klimaabkommen. Dann sagen die Politiker, hier haben wir einen Klimadeal, ein Klimapaket, das müsste euch jetzt aber langsam reichen, weil wir haben ja eure Forderungen umgesetzt. Nur mit dem Klimapaket werden sie die Pariser Klimaabkommen nicht halten können, vor allem, weil ihnen ja auch die schwarze Null im Weg steht, weil das, was sie machen müssten, und zwar der Ausbau der Infrastruktur, um all das anzubieten, was zum Beispiel Philipp auch sagt, bezüglich öffentlichem Nahverkehr und Internet und Versorgung wenigstens etwas größerer Dörfer und Städte, das ist gar nicht möglich. Weißt du, das müsste ja alles gemacht werden und zwar gleichzeitig. Und das Problem ist dann aber auch, du hast die streikenden Kinder und sind ja nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene und Studenten und hast du nicht gesehen? Die haben aber nicht nur dieses eine Thema Klima, sondern wenn du sie ganz genau fragen würdest, dann würden sie dafür mehr Steuern bezahlen können oder wollen. Und zwar in diesem und dieser Höhe. Und wollen sie, dass wir die Straße aufreißen und wollen sie, dass wir hinter ihrem Haus eine Schiene legen oder wir legen hier mal ein Kabel durch, dann hast du ganz schnell die gleichen Leute in Gegenprotesten, weil dazu natürlich mehr gehört, als wir wollen das Pariser Klimaziel umgesetzt haben. Also solange Politiker nicht genau gesagt bekommen, das und das wollen wir haben und das sind wir auch bereit mitzutragen, werden sie das natürlich nur so minimal umsetzen wie notwendig. Weil sie genau wissen, irgendwo ist eine Grenze und dann protestieren diese Leute das genau Entgegengesetzte und rennen zu einer anderen Partei. Und das ist meine Kritik an Fridays for Future teilweise auch. Nicht an den Kindern, sondern vor allem an Luisa Neubauer, die, wenn ich sie persönlich darauf anspreche, auch keine Antwort hat. Und das erwarte ich eigentlich von jemandem, der über 18 ist.
Ach, finde ich Quatsch. Also wenn du sagst, nicht mal die Politiker wissen, wie sie es schaffen, dann zu sagen, nee, aber ein Aktivist, der das fordert, muss es.
So, du, ich mache jetzt hier aber keinen Unterschied mehr zwischen einer Führungspersönlichkeit einer Bewegung und einem Politiker. Für mich ist das genau dasselbe. Und um ehrlich zu sein, wenn sie persönlich mir nicht sagen kann, wie sie es sich vorstellt, wie soll sich denn jemand im Bundestag das vorstellen?
Aber ist es denn wichtig, dass sie den Lösungsweg vorgibt? Oder es kann doch die Politik bei
Ich habe nicht gesagt, dass sie den Lösungsweg vorgibt. Ich habe gesagt, wenn ich sie persönlich darauf anspreche, hat sie keine Antwort darauf, wie sie sich persönlich vorstellt. Und ich sage nicht Luisa Neubauer die Führung der Fridays for Future Bewegung, sondern ich sage Luisa Neubauer. Und wenn Luisa Neubauer mir nicht sagen kann, wie sie sich das vorstellt für die ländliche Bevölkerung, weil die gibt es ja leider auch noch, dann ist da wirklich ein extremstes Problem in der Umsetzung von diesen Forderungen. Weil du hast es hier immer noch mit realer Politik zu tun und Menschen, die nicht nur in Städten wohnen und nicht nur zur Arbeit laufen können oder nicht nur in einen Bus oder in eine Bahn steigen. Das müsste ja auch alles ausgebaut werden. Das würde auch alles Ressourcen kosten.
Ja, genau. Aber auf der anderen Seite ist es, also ich finde das schon irgendwie, also das ist ja schon vollkommen klar, dass das sich ein Einzelner in seiner Verästelung und so weiter ja gar nicht so richtig vorstellen kann. Also vielleicht ist es auch etwas, wo man sich auch, also keine Ahnung, also ob sowas akzeptiert werden kann, so eine Art Mut zum Irrtum, ne? Dass man sagt, also wir versuchen das jetzt hier, es ist ein Experiment mit ungewissem Ausgang und möglicherweise, also es wird wahrscheinlich auch nicht richtig funktionieren, so wie wir uns das vorstellen. Und das Problem ist aber, dass, also wenn man dem folgt, was die Wissenschaft so sagt, dass das dummerweise, also man hat ja keinen zweiten Versuch, ne? Also wenn es schiefgegangen ist, dann ist es eben so. Und das finde ich auf der anderen Seite auch ziemlich komisch, das hatte ich schon mal in irgendeiner Folge gesagt, dass auf der einen Seite sagt man, naja gut, also irgendwie, wir machen das jetzt hier und vielleicht trifft es auch gar nicht, aber dass auch niemand so richtig drüber nachdenkt, zu sagen, naja gut, also nehmen wir mal an, das geht jetzt schief und wir haben jetzt hier tatsächlich, was weiß ich, 3 Grad, was passiert denn eigentlich hier? Ne? Also wir haben dann jetzt hier 5 Jahre Dürre, uns geht das Trinkwasser aus oder irgendwie sowas. Also für diesen Fall, dass das hier alles schief geht, da ist man ja noch weniger vorbereitet als, also ich stelle mir jetzt vor, man bleibt ja so auf halbem Wege stecken und das Klima, dem Klima ist es egal und das sagt halt, ich mache jetzt hier trotzdem mein eigenes Ding und es geht kaputt. Ne? Also
aber es wäre doch auch Quatsch, wenn er das jetzt in der Öffentlichkeit kommunizieren würde, dass das doch wie bei einem Patienten, den du im Krankenhaus hast, der im Moment noch auf jeden Fall lebt, der eine schwere Krankheit hat, da sagst du doch auch nicht, ja, es könnte auch sein, in 3 Tagen und dann stirbt er ab und dann in 5 Wochen müssen wir die Maschinen ausstellen und in 10 Wochen habt ihr dann die Beerdigung. Das macht man doch nicht.
Also ein verantwortungsvoller Arzt sagt, ich wende hier ein experimentelles Medikament an, möglicherweise ja,
aber
hilft's.
Aber der redet nicht durch, wie dann das Leben der Verwandten nach dem Tod des Patienten weiterläuft. Das ist doch Quatsch. Also, dass jetzt ein Politiker nicht sagt, ja, wenn wir bei, keine Ahnung, 5 Grad irgendwann mal landen, wie scheiße alles ist, ist doch klar. Weil seine Aufgabe ist ja nicht, uns zu erzählen, wie es scheiße werden kann, sondern gerade das zu verhindern. Und ein Arzt, der würde ja natürlich sagen, dass es gefährlich ist, aber der sagt ja doch nicht, wie dann der Sterbeprozess des Patienten abläuft.
Also wo ist das jetzt Problem? Also zu verhindern, dass es 3 Grad werden.
Ich dachte 1,5 Grad sind so das Ziel.
Ja, ja, ist das Ziel, ja, ich weiß.
Ja, aber das ist doch absehbar, dass das nicht...
Das wird nicht gehalten.
Genau, und ich denke und
du
jetzt
brauchst
so,
jetzt jemanden, der dir erzählt, wie was, also der jetzt politisch die Horrorszenarien ständig
in den Kopf ich habe ja ein Buch, das mir das sehr gut erzählt, weißt du? Also ja, wenn ich Horror lesen will, habe ich dazu ein Buch. Meine Frage ist jetzt, wie übersetzen wir das? Wie kommen wir dazu, dass wir ein Parlament oder eine Regierung haben, die kurzfristig politisch denken? Gleichzeitig eine Schülerbewegung auf der Straße ist, die die nächsten 30 Jahre denkt.
Auf die Straße bringst, die halt den der Regierung Druck machen.
Ja, offensichtlich reicht das nicht. Und um ehrlich zu sein, ich verstehe auch, warum das nicht reicht. Also theoretisch müsstest du beides gleichzeitig
schaffen.
Ja,
aber was willst du denn sonst machen? Willst du Neuwahlen erzwingen als Wähler? Geht das nun mal leider nicht.
Nee, ich würde auch sagen, selbst die Neuwahlen würden nichts bringen, weil auch dann die Grünen ja mit der CDU zusammenarbeiten. Und ich glaube nicht, dass es, also ich nehme an, das Klimapaket würde schärfer werden, aber ich glaube also nicht, dass es...
hilft nichts, protestieren will, hilft nichts und du willst jetzt noch irgendeinen dritten Weg haben oder...
Nein, ich sage nicht, dass protestieren nichts bringt. Nein.
Naja, aber so klingt es halt gerade. Du sagst halt, ja, das ist alles nicht genug, aber dann...
Ich frage mich nur, auf der einen Seite hast du halt die Politik... Und auf der anderen Seite die Schüler. Und zwischendrin eine ziemlich große Masse an Menschen, die jeden Tag mit Auto zum Arbeit fahren und das auch weiterhin machen werden müssen. Es sei denn, hier passiert mal was bezüglich Infrastruktur. Und ich verstehe einfach nicht, woran es scheitert. Mittlerweile verstehe ich es eigentlich wirklich nicht mehr. Also ich bin hier wirklich nur noch ratlos.
Naja, genau, also das ist ja, und diese Ratlosigkeit, die sehen wir überall eigentlich, ne, also, deswegen, aber das führt uns jetzt so ein bisschen weg von unserem tollen Wahllokal, ne, also.
Ja, ich weiß auch nicht, warum du da ratlos bist, ist auch klar, also.
Nee, das Problem ist,
wir machen mal ein Gedankenexperiment.
Ja.
Und jetzt sag mir mal, wann werden so diese Klimadinger die Menschheit treffen? Ich weiß nicht. Ende des Jahrhunderts, also im Jahr 2100, dann guckst du mal, wer von denen, die jetzt in der Verantwortung sind, noch am Leben ist und dann weißt du halt, warum sie sich nicht um ein Problem kümmern, was sie eh nichts mehr angeht. Nein. Also es gibt verschiedene Wege, dieser Klimakatastrophe zu entgehen und es ist halt nur ein Weg, diese Klimakatastrophe abzuwenden und unter 1,5 Grad zu bleiben.
Dieses Argument lehne ich halt ab,
Was jetzt?
Dass die Leute sich halt keine Gedanken darüber machen, was in 100 Jahren ist.
Naja, aber so ist das halt mit
Ja, ich weiß, ich verstehe das schon. Aber ich glaube nicht, dass die Leute im Bundestag alle so dämlich sind, also wirklich so dumm sind, sich das nicht vorstellen zu können. Weil du hast ja auch eine Verantwortung für deine eigenen Kinder. Also da sind ja auch Leute, die haben Kinder, ja?
Und das Enkel. Hat ja nichts mit dumm zu tun. Also ja.
Natürlich hat es, also im Großen und Ganzen, wenn du unterstellst, dass sie nicht so weit denken können, hat das sehr viel mit Dummheit zu tun.
Stell dir mal vor, im Jahr 1950 hätte irgendein Science-Fiction-Autor eine Geschichte gemacht, die prinzipiell im Kern hat, die ganze Welt ist in einem Gefangenen-Dilemma, ja, gefangen. Und hätte so den Klimawandel, so wie wir den jetzt erleben und wissenschaftlich ausformulieren und alles Mögliche, hätte er da reingeschrieben.
Hat er bestimmt. Also, es gibt bestimmt jemanden, der darüber geschrieben hat.
Ja. Aber meinst du, der wäre vor 70 Jahren, hätten sie das ernst genommen oder hätten sie dann vielleicht gedacht, ey, so ein plakatives, Gefangenendilemma, jetzt hat man mal ein bisschen.
Hätten sie nicht, weil da gibt es eine
realistische Schreibach, ja. Also, genau.
Hätten
also,
sie nicht, weil es gab den Kalten Krieg, weil man sich mit tatsächlichen, also wirklich ganz anderen Alltagsproblemen umgeschlagen hat.
Mir ging es ja jetzt um einen Science-Fiction-Autor. Dem hätte man halt gesagt, jetzt mach doch mal eine realistische Welt aus. Also nicht ein Gefangenen-Dilemma, was wirklich so plakativ ist, wo wirklich jeder Einzelne was machen kann, wo jeder einzelne Staat drin ist und was schon in den nächsten 50 Jahren anscheinend auftritt. Das ist doch total an der Realität vorbei. Das hätte man dem damals gesagt. Und jetzt sind wir halt wirklich heutzutage in einem einfach plakativen Gefangenen-Dilemma.
Ich glaube, es ist genau das gleiche Argument, das vor 50 Jahren auch einen Politiker getroffen hätte. Du hast es halt hier mit Demokratie zu tun und mit Menschen. Und wenn die tatsächlich dann damit konfrontiert sind, welche Folgen das Klimapaket für sie persönlich im Geldbeutel hat oder im allgemeinen Leben. Dann ja, dreht sich die Stimmung Politiker ganz
halt
schnell.
Keine Folgen.
Natürlich hätte es also für die aktuellen Politiker Folgen, wenn sich die Stimmung dreht bezüglich des Klimapolitik-Stils, weil dann werden sie aus dem Bundestag gewählt. Das ist schneller, als wenn sie in 50 Jahren sich mit dem heißeren Klima auseinandersetzen müssen.
Ja, aber wie lange, meinst du, sind sie dann noch in der Politik?
Ja, ich weiß nicht. Offensichtlich will Wolfgang Schäuble in einem Sarg rausgetragen werden. Offensichtlich wollen sie sehr lange drin sitzen.
Ja, aber wie hoch ist denn das Durchschnittsalter im Bundestag? Und glaubst du denn wirklich, dass sie in ihrer aktiven Zeit noch den Unmut zu spüren bekommen, der halt dann kommt, wenn die ersten Symptome richtig intensiv eintreten?
Du verstehst nicht, worauf ich hinaus will.
Ja, aber du verstehst genauso nicht, worauf ich hinaus will. Also es gibt halt verschiedene Wege, dem Klimawandel, ich will es jetzt mal sagen, zu entkommen. Und die biologische Lösung, also zu sagen, ich sterbe einfach, bevor das so schlimm passiert, ist halt ein Weg. Und viele der Menschen, die halt jetzt in Entscheidungspositionen sind, die können sich halt sagen, es kann mir doch egal sein, wie die Welt in 100 Jahren aussieht oder in 50, weil dann lebe ich einfach nicht mehr. Also es interessiert mich einfach nicht mehr. Und bis dahin kann auch so viel anderes passieren. Da kann ein Asteroid auf die Erde fallen. Da kann, keine Ahnung, ein bekloppter amerikanischer Präsident auf den roten Knopf drücken und einen nuklearen Holocaust
jetzt mache ich mal ein Szenario
hervorrufen.
Überlegen wir uns mal, der Bundestag kommt morgen zusammen und macht ein Klimapaket, wie es sich Fridays for Future vorstellt. Mit nicht 35 Euro pro Tonne CO2, sondern mit 80. Das hätte sehr regulative Wirkung. Greift bis unten durch und trifft dann vor allem die breite Bevölkerung. Und die Schwächsten als allererstes, weil die trifft so und so immer als erstes. Dann hast du binnen kürzester Zeit eine Demokratiekrise.
Ja, aber das ist doch Quatsch. Also es kommt ja kein unabgefedertes Klimapaket.
Doch, schon alleine dieses Klimapaket, nicht. Das wir jetzt kriegen, ist unabgefedert. Vor allem für die Geringverdiener. Und dazu gibt es dann die IW-Studie. Und ganz ehrlich, also ich verstehe das Argument von Fridays for Future und ich hätte auch gerne ein besseres Klimapaket, aber es ist immer unabgefedert für die Geringverdiener, weil es alles über die Steuern läuft. Und mir noch keiner sagen konnte, wie machen wir das mit der Regulierung, dass tatsächlich die unteren Einkommensschichten entlastet werden, während die, die viel verbrauchen, weil sie viel Geld haben, am meisten getroffen werden, weil das hätte tatsächlich regulative Wirkung. Vor diesem Problem steht ja auch das Parlament. Wie machen wir das, ohne dass uns die Leute morgen mit Mistgabeln über die Marktplätze jagen? Weil man natürlich kann man sich hinstellen und sagen, na, in 100 Jahren ist hier alles aus, weil das Klima geht uns flöten. Aber gleichzeitig lebst du im Hier und Jetzt und musst irgendwie gucken, dass du die Demokratie dabei nicht gleichzeitig verlierst. Weil in China ist das einfach. Da sagt einfach der große Staat, wir ziehen das jetzt so durch, koste was es wolle und zur Not haben wir hier 1 Million Soldaten. Deswegen bin ich immer ein bisschen ratlos, wie man das gleichzeitig hinbekommen kann. Weil es offensichtlich in der aktuellen Bundesregierung nicht möglich ist. Und ich sehe auch nicht, wie in einer schwarz-grünen Regierung das möglich sein soll.
Naja, indem du halt zum Beispiel Mehrheiten für was nicht schwarz ist, organisierst und was auch keine Beteiligung der AfD hat. Also wenn du sagst, du willst gleichzeitig die gute Sozialpolitik, die eben das nötige Klimapaket abfedert, dann brauchst du halt eine Partei, die sich Klima auf die Fahne schreibt und eine, die sich Soziales auf die Fahne schreibt und die müssen dann halt an die Regierung kommen. Ist jetzt nicht sonderlich schwer.
Ja.
Ja, ja. Ja, so, ja, genau. Das ist ja so ein bisschen so die Idee, von der ich vermute, dass sie dem Ramelow so ein bisschen vorschwebt, ne? Also dieses, und das ist natürlich hart, also das ist, ja, wo du einfach sagst, okay, ich suche mir das jetzt hier. Also sozusagen.
Der hat das Problem, dass er in einem Land wohnt, wo das Klimathema noch nicht angekommen ist. Das ist ein bisschen Schuld der Aktivisten, die das meiner Meinung nach ein bisschen falsch framen. Und das hat damit zu tun, ja, wie gesagt, wie hier die Demokratie, wie hier die Demografie ist. Dass es dir halt erstmal wichtiger ist, die Probleme gelöst zu bekommen, die dich in den nächsten 10 oder 20 Jahren richtig hart treffen, als die dich in den nächsten 50 oder 100 Jahren richtig hart treffen.
Naja, wahrscheinlich ja, und ist es
was
so, ne?
Willst du das Ramelow vorwerfen?
Nö, natürlich nicht.
Naja.
Aber ich habe ja nur gesagt, also deswegen hast du halt hier dafür keine Mehrheit, weil im Moment die Klimathematik hier noch überhaupt nicht angekommen ist, weil eben ja diese sozialen Probleme gerade viel stärker da, ausgeprägt sind.
Naja, und wie gesagt, da komme ich wieder mit meinem Argument, wenn du beides gleichzeitig machen würdest. Aber offensichtlich kriegen das selbst die Grünen nicht hin. Sie könnten ja in Thüringen das Thema Klima und Soziales auf die Fahnen schreiben, aber selbst das haben sie offensichtlich nicht hinbekommen.
Ja, aber glaubst du wirklich einer Partei, die jetzt, also die Grünen haben ja das Problem, dass sie ja generell für ja, grüne Politik bekannt sind. Und daran kann sie jetzt erstmal nichts ändern. Also du müsstest jetzt die nächsten 10 Jahre eine krass andere Politik machen, bevor die Leute überhaupt merken, dass du auch für ein anderes Thema ja Kompetenzen hast. Das ist auch eins der Probleme, die ich sehe, warum die jetzt so eingebrochen sind.
Hm. Also, eingebrochen würde ja ich nicht sagen, sie haben bloß nicht zu.
Ja, aber, ja genau, also sie sind noch kleiner als vor 5 Jahren und das mit dem ganzen, mit der Mobilisierung, die halt zum Beispiel Fridays for Future oder so für das Klimathema gebracht haben und mit der Öffentlichkeit, die das Klimathema die letzten 5 Jahre bekommen hat. Und trotzdem sind die Grünen, haben sie nicht mal ihr Ergebnis von vor 5 Jahren noch mehr erreicht, sondern sind noch weiter zurück. Also ich finde, das ist schon ein Einbruch.
Ja.
Und das hat halt unter anderem damit zu tun, dass erstens die Probleme, die Menschen haben, nicht so die Kompetenzen sind, die man den Grünen zuschreibt. Das ist halt einmal dieses Sozialthema, klar. Also es ist halt in den Köpfen vieler Menschen, es ist halt grüne Politik, die von den reichen Städtern, die halt bei sich in der Großstadt weiß nicht, saubere Luft und einen grünen Park in der Nähe haben wollen. Und die interessieren sich nicht dafür, wie es halt den Leuten auf dem Land geht, wo halt die Umwelt eigentlich ganz gut erhalten ist. So jetzt mal ganz verkürzt. Dann hast du das Problem, dass sie überhaupt keine, dass ihnen überhaupt keine Kompetenz in Sicherheitspolitik zugesprochen wird. Und du hattest nun mal mit Halle einen richtig krassen Anschlag, der viel mediale Öffentlichkeit bekommen hat. Und wenn du dann sagst, ey, sowas soll auf jeden Fall nicht nochmal passieren, dann guckst du halt nach einer Partei, die für Sicherheitspolitik steht und das dann halt, weiß nicht, die CDU oder die Linke oder die SPD, also alles außer der Grünen. Selbst die AfD werden viele Leute noch sagen, die haben da eher ein Sicherheitskonzept, wie das nicht mehr passieren kann als die Grünen. Ich will es jetzt mal so krass ausformulieren. Und ich meine, wir haben das Programm gelesen der Parteien. Aber das machen halt nicht viele. Also die Leute gucken halt nicht nach, was so an Lösungsansätzen dasteht, die auch schon geschrieben wurden, bevor dieser Anschlag passiert ist. Also ob das Problem schon vorher überhaupt auf dem Radar der Politiker war, das hätte man ja super machen können, aber es macht einfach keiner. So. Ja. Und die Grünen haben noch ein drittes Problem, dass sie eben stellvertretend für ja diesen zivilen Ungehorsam, der eben mit diesen ganzen Demonstrationen einhergeht, stehen. Also wenn du halt als Pendler oder wenn du halt als Pendler dran gehindert wirst, zur Arbeit zu kommen, weil da eine Demo ist, dann kannst du nicht gegen die Demonstranten wählen, aber du kannst gegen die Politik wählen, für die die Demonstranten gerne hätten. Oder wenn du mit deinem Diesel nicht mehr in die Großstadt fahren darfst, dann wählst du nicht gegen die Parteien, die das umsetzen mussten, weil es eben ein Urteil vom Gericht gibt. Und dann wählst du nicht gegen ja Parteien, die das auf europäischer Ebene diese Richtwerte umgesetzt haben. Und du wählst natürlich auch nicht gegen die Verbände, die da geklagt haben, weil das geht einfach nicht, sondern du wählst halt gegen die Partei, die quasi stellvertretend für diese nervigen Sachen in deinem privaten Leben stehen. Und das ist halt die Grüne Partei.
Naja. Und jetzt noch. Merk schon, es ist schon ganz schön, ja.
Und jetzt noch ein letzter Punkt, den ich nicht verstehe. Also, wo ich nicht verstehe, dass das als Problem nicht erkannt ist, oder es ist ein Problem, was nur ich sehe und was gar nicht in Wahrheit existiert. Das ist einfach, dass die Klimapolitik einfach falsch geframed wird. Das wird als Umweltschutz geframed und das ist es ja einfach nicht. Also du passt halt in Thüringen ein Land, wo du wirklich, ja, du hast hier gute Umwelt. Du hast halt hier viele Wälder, die, naja, halbwegs intakt sind. Ja, Borkenkäferbefall, weiß ich alles. Ich habe auch hier in der Nähe einen Berg, wo du immer noch siehst, wo da dieser eine Sturm vor 10 Jahren mal drüber gefegt ist und ihn komplett kahl geschlagen hat. Ja, klar. Aber du hast ja hier eine funktionierende Umwelt im Moment. Und wenn du sagst, Klimapolitik ist Umweltpolitik, dann sagst du dir, ja, wozu brauchen wir denn das? Wir sind das umweltpolitisch am besten dastehende Land, also Bundesland in Deutschland. Und dann ist ja klar, dass keiner die Grünen wählt. Das Problem ist, dass Klimapolitik einfach keine Umweltpolitik ist und dass es endlich mal nicht mehr so geframed werden soll, sondern Klimapolitik ist Katastrophenpolitik, also Katastrophenschutz und nicht Umweltschutz. Es geht nicht darum, weiß nicht, eine bestimmte Raupenart oder eine bestimmte Schmetterlingsart oder eine bestimmte Fischart zu retten, sondern es geht darum, die kompletten Ökosysteme zu retten. Das ist ein.
Glaubst du, das hätte irgendeine Auswirkung bei den Wählern, die sich die nächsten 20 Jahre auch als Timeframe Sorgen machen?
Ich glaube schon, dass das einen Unterschied machen würde, wenn den Leuten im Hinterkopf ist, ja, die machen das nicht, um die Landschaft, so wie sie ist, so zu erhalten. Also machen sie schon, aber nicht. Also ich finde, es ist schon ein Unterschied, wenn du sagen würdest, ja, wir machen Klimapolitik als Katastrophenschutz.
Vielleicht
besonders krass habe ich das mitbekommen, als mal das Programm der Grünen war, das glaube ich durchgegangen sind und wo dann halt stand, für Umweltschutz haben sie irgendwie, für Klimaschutz haben sie irgendwie einen 25 Millionen oder so bereitgestellt und für Hochwasserschutz und Gewässerschutz waren es dann plötzlich 500 Millionen. Und das ist dann einfach das 20-fache, weil das eine Gefahr ist, die sich die Menschen vorstellen können. Also einfach mal sagen, dieser Klimaschutz ist halt einfach dazu da, um die Katastrophe, die in Zukunft abzuwenden und nicht um 3 weitere Arten von Bäumen und Insekten zu retten. Mhm. Ich fände das schon wichtig.
Ja, Philipp, wie siehst du das? Also könnte man da vielleicht auch sagen, also dass man nicht sogar nicht von Katastrophenschutz, sondern vielleicht sogar von Menschheitsschutz, weil ich meine, der Umwelt ist ja tatsächlich wurscht, wie das Klima ist. Also es gab dieses Klima, was wir erwarten, gab es ja schon vor X ja, Jahren. Es gibt eigentlich im Grunde genommen
gibt es die Menschen, oder? Nee, die Vorhersage der Politiker hat ja nur in den wirklich extremen Fällen von 8 Grad, 10 Grad, dass es wirklich für die Physiognomie der Menschen gefährlich wird. Was davor zusammenbricht, also bei 4 Grad wird halt nicht die Menschheit ausgerottet werden, sondern die Gesellschaft bricht halt zusammen. Das ist schon ein Unterschied.
Ah, okay, also so scharf wird es nicht formulieren. Das war immer so. Ah, ist interessant.
Ja, also wenn man, wie gesagt, also ich glaube, das so mitbekommen zu haben, dass es halt wirklich, also es gibt Vorhersagen, wenn wir überhaupt nichts machen, wenn wir quasi genauso weitermachen wie so die letzten 30 Jahre, dass wir dann bei 8 Grad durchschnittlicher Erwärmung kommen und dass das dann dafür sorgen könnte, dass der Mensch so an sich als Lebewesen ausstirbt. Aber ich glaube, bei diesen, wenn wir so ein bisschen was machen, so was ja die im Moment so diese politische Richtung ist, dass wir dann halt in einem Bereich landen, wo halt die Gesellschaft richtig harte Schäden nehmen wird, aber der Mensch an sich als Lebewesen wird halt noch weiter existieren.
Ah, okay.
Und deswegen kannst du das nicht als Menschheitsschutz deklarieren, wenn du sagst, also es geht halt darum, ja, die Gesellschaft zu erhalten, aber das kannst du nicht als
aber das mit dem
Menschheitsschutz framen, sondern
also das mit dem Katastrophenschutz, ja, das gefällt mir gut. Also das, ich glaube, das Wort Katastrophenschutz, das wird den Eingang in mein Vokabular finden. Das finde ich gut.
Ja, habe ich mir auch vorgenommen. Sobald mir mal jemand bei Klimaschutz kommt mit, er sieht keine Nötigkeit für mehr Umweltschutz, halt zu sagen, nee, es geht halt nicht um Umweltschutz, sondern es geht halt um Katastrophenschutz.
Sehr gut. Finde ich gut.
Dann war der ganze Podcast ja doch zu was gut.
Ja, also natürlich. Also natürlich, also alles ist nützlich, ne? Also wir wissen nur noch nicht wann. Also das ist so ein bisschen, nee, ich sag's jetzt nicht. Ich hätte jetzt sonst wieder sozusagen ein Brecht-Zitat gebracht.
Na, bring's doch.
Manchmal findet man die Wahrheit an Orten, wo man sie nicht erwartet oder sowas geht das. Genau. Und die Wahrheit findet sich an Orten, wo sie nicht gebraucht wird. So rum. Genau.
Brecht macht auch den Podcast besser.
So, weil man dann nochmal zum Wahlergebnis zurückkommt. Ich glaube, das haben wir jetzt so dezidiert noch gar nicht besprochen.
Naja, die Linke sind über 30% gekommen, wa?
Unglaublich.
Stärkstes Ergebnis aller Zeiten.
Das sind ja fast CSU-Ergebnisse, oh, oder? Also.
Frag nicht so laut ins Mikro. Krieg ich Kopfschmerzen. Ja. Die CDU hat verloren. Also wenn ihr darüber redet, was der armen grünen Partei passiert ist, katastrophal war das Ergebnis in Thüringen eigentlich für die CDU.
Naja, also ich habe ja gesagt, dass es mir darum ging, dass vielleicht vor 2 Jahren oder 3 Jahren die Grünen mit einem krassen Zugewinn hätten, hätten erwarten können, weil einfach dieses Klimathema damals so langsam auf die Agenda kam und sich viele, ja, so ein bisschen die grüne Politik auf die Fahnen geschrieben haben. Und du kannst ja auch gucken, was auch bei der Europawahl in Thüringen für Ergebnisse bei den Grünen rauskam. Und im Vergleich dazu ist es schon krass, dass das alles wieder weggebrochen ist.
Ja, das Framing wird da auch helfen. Weil ich bin immer noch der Meinung, wenn du das nicht beides gleichzeitig machst, Katastrophenschutz und Soziales, dann kannst du das Framen, ja, dann geht die Gesellschaft unter, wie du willst. Weil vorher geht dir die Gesellschaft auf alle Fälle flöten.
Ja, nee, das meine ich ja damit. Also
ganz, halt Problem, ganz ehrlich.
Du hast halt 2 Probleme, die genau das Gleiche angreifen. Und das ist einfach unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaft. So ungern ich den Begriff auch verwende, weil er in der letzten Zeit durch die Politiker viel zu inflationär benutzt wird.
Freiheitlich-demokratische Grundordnung, das darf nur das Bundesverfassungsgericht.
Ja, ja. Also ja, ich sehe das genauso, dass du halt zwei Probleme hast, die genau gegen das Gleiche gehen und das ist halt die Gesellschaft, in der wir leben und ich eigentlich sehr lebenswert finde. Und du siehst halt am ersten Problem, wie schlimm so ein Problem erst werden muss, bis sich langsam mal was in Bewegung setzt. Und wirklich in Bewegung gesetzt hat sich ja politisch im sozialen Bereich auch noch nicht viel, oder?
Eigentlich gar nichts.
Ja, ja, und jetzt überleg mal, wenn das beim Klima genauso ist, dass man halt nur Alibi-Politik macht, bis man das Jahr 2080 haben oder so, bis dann wirklich mal wir 4 Grad wärmer im Durchschnitt sind, bis es dann zur Verwüstung kommt in Südeuropa, bis hier das Trinkwasser knapp wird in Deutschland und bis du, keine Ahnung, 9-stellige Anzahlen an Bevölkerung plötzlich jedes Jahr auf der Flucht sind, weil sie in ihrer Heimat nicht mehr leben können. Und das
wie gesagt,
dann
also am
so
besten,
langsam.
Am besten wir machen da einen Pin dran und einigen uns alle darauf, eine Partei, die beides gleichzeitig macht, würden wir einfach wählen. Weil es.
Ja, oder halt eine Koalition, wo sich der eine auf seine spezialisiert
und der
andere aufs andere.
Das kannst du vergessen. Offenkundig wird das nicht passieren. Du brauchst eine Partei, die beides verkörpert mit einer Mehrheit. Und der kleine Koalitionspartner wird dann mitgeschleppt.
Die linksgrün versiffte Einheitspartei.
Du, ganz ehrlich, ich glaube...
Ich glaube, dagegen gehen ja die Leute noch früher
nein,
auf die Straßen.
Nein, ich glaube, früher oder später, vielleicht in 10 Jahren, gibt es entweder eine Neugründung der Grünen oder es gibt eine komplett neue Partei, weil wirklich, wenn du nicht beides zusammenkriegst, wenn du eine grüne Partei hast, die zwar für Umweltschutz steht oder Katastrophenschutz, aber nicht.
Ja, genau, sie steht halt für Umweltschutz und nicht für Katastrophenschutz.
Ja, du kannst es auch als Katastrophenschutz framen. Ich glaube, solange du den Aspekt des Sozialen nicht gleichzeitig mit dieser Partei verbindest, und das tun einfach nicht viele, vor allem nicht im ländlichen Raum, wird diese Partei nicht die notwendigen Mehrheiten bekommen, die sie braucht. So, im Großen und Ganzen brauchst du hier eine komplett neue Partei, die beides hat. Was ich sagen wollte, ist, also wirklich, die CDU hat massiv verloren in Thüringen und das ist wirklich für die CDU existenzbedrohend, um ehrlich zu sein. So sehe ich das jedenfalls.
Was würdest du dann bei der SPD sagen?
Die SPD hat ja ihre existenzbedrohenden Wahlen schon längst hinter sich. Also das mit Thüringen ist ja jetzt
nichts. Meinst du, es geht nicht mehr abwärts?
Na, klar geht das nur weiter abwärts. Es geht immer noch weiter abwärts bei der SPD.
Aber
die sind ja schon in dem Prozess,
erst, wenn sie wirklich
die sind
aus den 5% rauskommen.
Die sind ja schon in dem Prozess des Niedergangs und schon seit einer ganzen Weile. Die CDU hat das aufgrund von Angela Merkel ziemlich weit verschleppt und kommen jetzt in den Bereich, das fand ich ja so lustig, als es eine Zeitung als Sozialdemokratisierung der CDU bezeichnet hat, die kommen genau in diesen gleichen Prozess rein, den die SPD schon hinter sich hat, beziehungsweise schon länger mit sich rumschleppt. Das ist der innerparteiliche Streit der verschiedenen Flügel, ein Kompetenzgerangel an der Spitze, im Kampf um das Erbe, Kanzleramt und Parteivorsitz. Und da kommen jetzt auf einmal alle wieder aus den Ecken, die Angela Merkel eigentlich politisch gemeuchelt hat. Von Merz bis, der ja immer noch da ist, obwohl er die letzte Vorstandswahl verloren hat, bis Koch. Und lustigerweise arbeiten sie sich an Angela Merkel ab, die ja nicht Parteivorsitzende ist und für diese Wahl ja nicht mehr verantwortlich ist. Sie wollen das Ende dieser großen Koalition und verstehen nicht, dass sie sowohl personell als auch inhaltlich theoretisch genau an der Stelle sind wie die SPD, als die angefangen hat, einfach dem Ende entgegenzugehen. Ich erwarte da auch bei der CDU, wenn Angela Merkel wirklich nicht mehr Kanzlerin ist, dass die eher Richtung 20% als wieder nach oben gehen. Aber ihr könnt das auch gerne anders sehen. Also.
Ach, die CDU interessiert mich nicht. Das ist wirklich...
Du, aber wirklich, ja. Dann wird das Parteiensystem, also das wird unregierbar.
Ja, ja, also das, klar, also da gebe ich dir recht, das wird da, ja, also klar, Parteien kommen und Parteien gehen. Das Interessante ist ja nur, dass es über dieses, sozusagen, man sperrt eine Partei zu oder die verschwindet oder wie auch immer, also dass es darüber halt gar keine so eine richtigen Erfahrung gibt, sondern die also der Abschnitt sozusagen, wo wir Demokratie hatten bis jetzt, der war halt so kurz, dass man...
Ja, Parteien wurden entweder in einem autoritären System verboten oder wurden nur kleiner, aber gestorben sind sie noch nie. Ja.
In England sind Parteien gestorben. In Amerika sind Parteien gestorben. In Deutschland noch nicht. Und das ist ja das Argument, das Frank macht. Ja, weil genau, unsere Demokratie, unsere Parteiendemokratie nicht wirklich so alt ist.
Und auch auf einem anderen System ist. Also in Amerika ist halt das Problem, dass mehr als zwei Parteien keinen Sinn ergeben bei dem.
Es gibt in Amerika mehr als zwei Parteien. Und es gab ja, auch in Amerika halt Zeiten, Sinn. Da gab es mehr als zwei Parteien. Und es gab und Zeiten, in denen haben sich nicht die Demokraten und die Republikaner gestritten, sondern ganz andere Parteien. Also Parteien gehen auch in Deutschland unter, wenn sie inhaltlich, personell am Ende sind und dann kommen sie auch nicht wieder hoch. Der Sterbeprozess in Deutschland scheint mir aber ein bisschen länger zu dauern, aufgrund der Tatsache, wie deutsche Parteien aufgestellt sind, mit der großen Basis und den finanziellen Mitteln, auch von staatlicher Seite. Das verschleppt den ganzen Prozess. Das heißt aber nicht, dass sie nicht am Sterben sind. Und ich glaube, ich kriege dafür einen auf den Deckel von SPD-Mitgliedern. Aber ich sehe nicht, dass sich die Partei wirklich so schnell oder überhaupt richtig erholen wird. Und ich glaube auch, dass die CDU in diese Richtung geht. Das liegt hauptsächlich daran, dass diese Parteien von der Mitgliedschaft sehr alt sind. Das ist schon mal ein Problem. Und dann, das sieht man auch an Fridays for Future. Das sind Menschen, die sind sehr politisch engagiert und haben eine bestimmte Vorstellung und gehen aber nicht wirklich in Parteien, nicht in den Prozess rein. Und das sorgt dann natürlich auch für einen Konflikt in der Politik. Weil du brauchst ja diese Leute.
Also es ist halt jetzt ein Jahr her, dass das alles angefangen hat, dass die jetzt noch nicht alle in Parteien drin sind, ist ja.
Ja, aber der Drang,
nicht kritisieren.
Aber ich sehe, nein, das kritisiere ich nicht. Ich sehe halt nicht den massiven Drang dieser jungen Leute wirklich in Parteien rein, sondern sie sagen eher so, also keine Parteien, eher Bewegung und wir wollen lieber sowas wie Bürgerversammlungen, also eine ganz andere Art von politischem System und demokratischer Mitbeteiligung als diese steifen Systeme der Parteien. Und das ist jetzt keine Kritik, sondern das ist jetzt halt bloß die Vorstellung, die da teilweise mitschwimmt. Ich sage nicht, dass das alle sind. Dafür ist die Bewegung Fridays for Future auch viel zu groß.
Ja, das glaube ich auch nicht. Also es ist halt jetzt, ne, du willst jetzt erstmal ein Ziel gesetzt haben und wenn es dann wirklich um die Umsetzung geht, um die Politikgestaltung, dann werden auch viele davon sich in Parteien wiederfinden. Das ist natürlich nicht alle sind, so wie das bei jedem, bei jeder solchen Bewegung war, ist ja auch klar.
Dass es wahrscheinlich ist, dass sie dann aber eher bei den Grünen sind als bei der CDU oder SPD, ist, glaube ich, auch keine Überraschung, oder?
Genau.
Ich weiß nicht, könnt ihr euch noch dran erinnern, oder gibt es, also möglicherweise gibt es sogar keine Erinnerung, als es darum ging, hier Studiengebühren, und da gab es so eine Idee, dass sind die Studenten massenweise in die FDP eingetreten, weil die FDP irgendwie klein genug war von ihrer Mitglieder wegen, um sozusagen, sie sollte sozusagen nur als Hülle, um sie dann sozusagen als parlamentarischer Arm dann irgendwie, das gab man immer so Experimente, so einzelne Ortsverbände und so weiter zu übernehmen. Und das ist ja das Interessante an dem Fridays for Future, dass das nirgendwo so richtig, also da gebe ich dir recht, Jenny, dass diese Ideen sozusagen, also wir füllen jetzt hier eine Parteihülle und nehmen sozusagen an diesem ganzen parlamentarischen...
Ja, aber das ist doch keine Einzelforderung. Ne? Das ist ja der große Unterschied. Das wäre ja Politik, die nächsten 50 Jahre kontinuierlich betrieben wird. Das mit den Studiengebühren, das ist ja eine einmalige Sache. Und wenn sie weg sind, dann brauchst du die Parteihülle ja nicht mehr. Und dann kannst du jederzeit wieder austreten. Und bei dem Problem, was wir gerade haben, ist es halt so, dass du da die nächsten 50 Jahre kontinuierlich dran arbeiten müsstest.
Ja, aber dann würde es sogar noch mehr Sinn machen.
Naja, aber das Interessante...
Nee, dann würde es gerade keinen Sinn machen, in eine Parteihülle reinzugehen, wenn du...
Ja, aber wenn du langfristige Politik... Wert. Ja, ich sage jetzt nicht in eine Parteihülle. Aber wenn du langfristig Politik haben willst und wir in einem demokratischen System leben, das ja praktisch auf Parteien angewiesen ist, dann musst du früher oder später in eine Partei. Also ja, dann ist das Festhalten auch, an dieser Bewegung halt... Also das Festhalten an dieser Bewegung ist dann halt... kontraproduktiv.
Oder ja, sie warten noch auf diese neue linksgrün versiffte Einheitspartei, damit, dass die sich endlich.
Also ich mag diese Bezeichnung nicht, weil du ja davon ausgehst, dass ich denke, Grüne, Linke und sonst wer tun sich zusammen.
Das habe ich damit nicht gemeint.
Ja, aber du bezeichnet es so despektierlich und wir haben ja heute schon von Framing gesprochen. Und ich würde so eine Partei nicht als linksgrün versifft bezeichnen wollen.
Also ja, aber wohin die Reise geht, ist ja deswegen trotzdem klar. Und so als Begriff finde ich es gar nicht so schlecht, muss ich mal sagen, so als Schlagwort.
Nein, natürlich kannst du da nicht dafür sein, aber kannst ja gerne sagen, wie du so eine Partei gerne bezeichnet haben würdest.
Als realistische soziale Partei mit einem Anspruch, sich der Klimakrise anzunehmen. Weil ja, ich keinen Namen für so eine Partei hätte. Aber ich würde sie bezeichnen wie einen Erwachsenen und wie einen ernstzunehmenden Gegner. Wenn du sagst, links-grün versifft, dann machst du bestimmte Teile der Wählerschaft, der Bevölkerung und der Partei an sich ja runter, belächelst sie. Und deswegen mag ich so generell diese Begrifflichkeit links-grün versifft nicht. Das hat was Abwertendes. Und abwertend in der aktuellen politischen Lage finde ich so generell schlecht. Deswegen, selbst auf Spaß möchte ich das, um ehrlich zu sein, nicht mehr verwenden.
So, apropos Spaß. Wir sind jetzt irgendwie, ich glaube, schon anderthalb Stunden oder sowas hier bei der Sache.
Nee, eben nicht bei der Sache, das ist ja das Problem.
Bei der Sache, das
wir sind ein bisschen vom Kernthema eigentlich abgerückt. Wir wollten ja eigentlich den Wahlabend analysieren. Aber so ist das manchmal im Podcastland. Ah, wir machen sozusagen das Wahllokal Ost zu.
Ja, müssen wir mal gucken, ob es, also so an sich, also ich fand es halt lehrreich schon, also das kann man schon sagen. Und ich glaube, die Kommentare noch so, was mich so erreicht hat, war eigentlich so nach dem Motto, man möchte das gerne nochmal hören. Müssen wir mal gucken, ob sich nochmal so eine Gelegenheit ergibt.
Also ich kenne jemanden in Hamburg. Nächstes Jahr sind ja bloß noch in Hamburg Landtagswahlen oder Bürgerschaftswahlen sind es ja. Könnt ihr ja fragen, ob er Lust hat, sich mit uns da auseinanderzusetzen.
Ja.
Wahllokal goes west. Sozusagen.
Wann ist denn das überhaupt? Also wann liegt das zeitlich?
Februar oder so. Ich müsste mal nachgucken. Jetzt keine Kommentare bezüglich des falschen Datums, aber es ist irgendwann im Frühjahr nächsten Jahres.
Du würdest also Februar als Frühjahr bezeichnen. Habe ich dich jetzt richtig verstanden?
Ja, Februar ist das Frühjahr. Gehört schon zum Frühjahr, Frank. Gehört für mich schon zu Frühjahr.
Na gut.
Aber wahrscheinlich ist es März. Dann würde es, um ehrlich zu sein, noch besser passen. Oh.
Ich gucke jetzt nicht nach, wann das wirklich ist. Wir werden es erfahren.
Und dann würde ich mich mit Frank sozusagen zusammensetzen und wir gucken mal, ob wir das Wahllokal Ost goes West.
Stimmt, Hamburg ist ja im Westen.
Ja. Aber ich finde, die Westdeutschen haben es auch verdient, dass wir ihnen ihre Wahlprogramme vorlesen.
Ja, mein Gott.
Vielleicht kommt der Verständnis der Ossis für die Wessis auf.
Ja. Nur gut.
Aber auf alle Fälle an der Stelle danke an Philipp, dass er sich hierher gewagt hat.
Auf jeden Fall. Und, also ich fand's gut. Also so in der Dreierkonstellation ist es, also Zweierkonstellation ist schon nicht schlecht, aber Dreier ist noch, also ist noch besser. Noch nicht schlechter. Also eigentlich, ja, ist noch besser, genau.
Frank steht auf Dreier.
Ja, ich habe das mal bei einer Zweierkonstellation, da hat man entweder sofort gegenseitiges Verständnis oder man begibt sich in jeweils konträre Positionen und kommt nicht mehr raus. Währenddessen bei so einer Dreierkonstellation, das kann wechseln. Und deswegen ist Dreier, finde ich, so in so einer Runde, finde ich eigentlich gut.
Philipp hat noch ein Wort zum Sonntag.
Okay, das hörst du dann in drei Tagen zum Sonntag, oder? Nee, ich habe tatsächlich nichts mehr zu sagen. Wird halt spannend, wie jetzt die Regierung sich zusammensetzt oder nicht zusammensetzt. Es wird ja wahrscheinlich was Neues geben. was es so noch in keinem anderen Bundesland bisher gegeben hat.
Thüringen ist sozusagen ein Demokratielabor.
Ja. Ja, zu Recht.
Weimarer Super Verhältnisse.
Innovativ.
Genau.
aber im positiven Sinne, sagen wir es im positiven.
Natürlich. Also, genau. Ich danke euch.
Bitte, bitte. Wunderbar. Ich danke auch. Und mal sehen, ob wir vielleicht von Philipp wieder mal was hören. Wir können ja, wenn spontan Krisensitzung ist in Thüringen, ihn ja fragen, ob er Lust hat, mit uns darüber zu reden.
Ja, unbedingt. eigentlich wollte ich mich jetzt wieder in meine Fußballbubble zurückziehen, aber...
Ich glaube, dass du das nicht kannst. Allein die Diskussion zum Thema Klima, da hast du Frank jetzt so angepiekst, da musst du wahrscheinlich mit ihm in seinem Podcast nochmal drüber sprechen.
Du hast einen Ja. Da müsste ich den erstmal abonnieren, damit man hören wird, worum es da so im Allgemeinen geht.
Es geht um alles und nichts, wie das immer so ist. Ich schicke dir mal einen Link.
Okay, dann alles jetzt klar. Aber wirklich zum Abschluss. Tschüss.
Ja. Ciao, ciao. Bis bald. Thank you.